Ja, du bist genau da, wo Gott dich haben will. Wenn du mitten in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deinen Kollegen auf deiner Arbeitsstelle, ja, als Insider einen Geschmack gibst auf das Leben mit Gott, dann bist du da genau richtig. So, dass sie neugierig werden und auch irgendwie ja wissen wollen, wie denn der Weg zum Leben ist und dass du ihnen das aufzeigen kannst. Und eigentlich geht es doch da nicht ohne das Wort Gottes, oder? Glaubst du, dass Menschen, mit denen du zu tun hast und die Christus noch nicht persönlich kennen, die Bibel brauchen, um ihn kennenzulernen? Also kann man sich auch ohne Gottes Wort bekehren? Das ist so irgendwie die Frage. In dieser Frage wollen wir heute nachgehen in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Impulse und Ideen, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt wieder der Jochen.
Und Christian ist auch wieder da.
Ich bin auch wieder da. Ja, wichtig ist, wenn du den Podcast noch nicht kennst, wir gehen hier so durch dieses Buch, Der Insider. Ich halte es mal nah ran, und es ist aber nicht so scharf. Der Insider, dazu gibt es auch ein Arbeitsbuch. Und das ist im CLV Verlag erschienen von Jim Peterson. Geht es um das Thema Evangelisieren durch Beziehung. Also da, wo Gott mich hingestellt hat, in meinem Beziehungsnetzwerk, ja, von Christus zu zeugen. Einmal das vorzuleben, aber auch zu predigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Folge 54 darüber gesprochen, wie du deine persönliche Geschichte, die du mit Jesus Christus erlebt hast, deine Lebenswende, deine Hinwendung zu Christus, ja, verfassen kannst, mal schriftlich machen kannst und das dann auch vortragen kannst, beziehungsweise erzählen kannst in deinen Beziehungen mit deinen Leuten. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör mal rein. Das war die 54. Da ist auch in den Shownotes ein ganz praktischer Leitfaden und ein Arbeitsblatt, wie man das erstellen kann. Wir sind auch schon sehr gespannt auf deine Geschichten. Wenn du magst, kannst du sie uns auch gerne schicken. Ja, podcast@heukebach.org. Aber wichtig ist, dass du sie für dich selbst aufschreibst und dann auch anderen erzählen kannst. Jochen. Ich habe wieder die KI gefragt. Kann man eigentlich ganz ohne, direkt oder indirekt, zum Beispiel durch andere Menschen mit der Bibel in Berührung zu kommen, zum Glauben an Christus finden? Und ChatGPT hat geantwortet, die Bibel ist das zentrale religiöse Textdokument des Christentums und enthält die Lehren und das Leben Jesu Christi. Daher ist es in traditionellen Verständnissen des Christentums schwierig vorstellbar, an Christus zu glauben, ohne in irgendeiner Weise mit der Bibel in Berührung zu kommen. Jochen, was denkst du dazu?
Naja, du weißt ja mein Denken über KI, aber in der Sache gebe ich dir recht. Also wir haben uns gefragt, worauf läuft das jetzt hinaus, Insider? Was ist eigentlich unser Ziel? Jetzt haben wir Beziehungen, jetzt hat alles geklappt und ja, was ist der nächste Schritt sozusagen, den wir uns ja immer überlegen müssen? Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir über Bibel lesen, über die Bibel ins Spiel bringen. Die sollte die ganze Zeit schon im Spiel sein, bei unserem Zeugnis und so weiter haben wir auch gesagt. Ja. Aber jetzt nochmal ganz besonders heute und die nächsten Folgen über Bibel.
Würdest du sagen, dass Bibellesen das Ziel auch irgendwie ist?
Ja, absolut. Ja, also dann hast du sozusagen das getan, was du tun kannst. Wenn jemand dann sich öffnet, ich lese mal nach in der Bibel. Und wenn er dann sogar noch versteht, ja, dann ist er nicht fern vom Glauben, oder?
Ja,
dann,
ja. Ich glaube, das ist ein entscheidender Teil, ist auch unseres Insider-Daseins. Darüber reden wir ja immer wieder, dass wir die Bibel unseren ja, Menschen, die in unseren Beziehungen sind und die wir für Christus gewinnen wollen, dass wir das irgendwie vorstellen. Aber ja. Wie macht man das auf eine ganz natürliche Art und Weise? Das ist ja auch eine Frage, wie wir heute beantworten wollen. Ne? Wenn wir über den Glauben reden, dann ist das schon eine Hilfe, weil wir ja sie mit der Vorstellung bekannt machen, dass wir das Leben durch die Bibel auch besser verstehen.
Ja, ganz sicherlich. Aber zunächst mal, ich glaube, das fällt unseren Zuschauern auch sofort ein, dieser Vers, aber der ist wirklich zentral, Römer 10, dass man sagt, Römer 10.
Ich lese ja, lass uns nochmal aufschlagen, genau, Römer 10. Meinst du wahrscheinlich ab Vers 8 oder Vers 7 schon, oder was?
Ja, 17? In 8 sagte Paulus, das Problem liegt nicht darin, dass sie etwa kein Wort Gottes gehabt hätten, damals die Israeliten und wir heute. Er sagt, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Mhm. Also er sagt, so war das damals bei den Israeliten. Mose konnte das verkündigen. Es ist ja nicht so, als ob ihr nichts über Gott wüsste. Mhm. Gott hat sich ja offenbart. Und in 10, Vers 17 sagt er dann, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt, ob Verkündigung, ob Vorleben, ob Ausleben, aber es muss sich immer wieder auf das Wort Gottes, auf das Wort Christi, wie er es hier nennt, beziehen. Und daraus kommt der Glaube. Also wenn jemand sagt, ich glaube fest, dass der Mensch da recht hat, der da das irgendwas verkündigt hat, das kann nicht das Fundament des Evangeliums sein. Es muss schlussendlich, wenn auch Menschen vielleicht als Mittler gedient haben, es muss auf das Wort Gottes zurückgeführt sein. Das heißt, wenn wir die Menschen ans Lesen des Wort Gottes bringen, dann sind sie einen Schritt weiter. Natürlich ist dann immer noch, Vers 16 steht, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Natürlich ist es immer noch die Entscheidung. Aber du als Insider hast deiner Verantwortung entsprochen, wenn Menschen ans Bibellesen kommen.
Genau, und irgendwie ist das auch schön hier aufgezeigt, diese Abfolge. Ne? Ja. Wie können sie hören? Wir können nur hören, wenn jemand predigt.
Genau.
Wie kann jemand predigen? Nur, wenn jemand gesandt ist.
Ja.
Und wir sind gesandt.
Ja, und das heißt nicht weggehen, sondern, so wie du eingangs sagtest, in deiner Umgebung, nicht wahr? Und dann, ja, was soll ich denn sagen? Was ist denn meine Botschaft? Ja, die ist doch vorgegeben, das Wort des Christus.
Ja, und Errettung ist ja eigentlich nicht schwierig. Im Grunde genommen kommt es auf zwei Sachen, und das sagt ihr in Römer 10 ja auch, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Mit dem Herzen glauben, das verstehen wir. Was verstehst du unter mit dem Mund bekennen?
Ja, das ist, also ich glaube nicht, vielleicht willst du darauf hinaus, also ich glaube nicht, dass es rettend ist, ein Insider zu sein. Also ich bin ja richtig gerettet, wenn ich auch jetzt bekenne oder so. Aber ich glaube, es ist ein Glaube gemeint hier mit dem Herzen glauben, das ist nicht nur innerlich, das behalte ich für mich, sondern das geht nach außen, oder?
Ja.
Das ist etwas, was mich, ja, wes das Herz voll ist, das.
Da fließt der Mund von über.
Genau, danke.
Ja.
Und das ist sicherlich, sicher hier gemeint, diese beiden, der äußerliche und der innerliche Aspekt. Mhm. Aber eben Wort Gottes. Vielleicht noch.
Ja, andere Bibelstellen. Und noch hierzu, warum hat Israel nicht gehört? Der Grund war ja dafür, dass sie nicht glaubten. Ne? Steht ja dann später auch in Vers 21 zu Israel, aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk.
Das denke
stattdessen
ich.
Bekehren sich die Menschen drumherum, die Nationen.
Aber ich denke, das ist das Schlüsselwort, ja. Glaube und Gehorsam zusammenzubringen. Ja. Das ist im Römerbrief, so fängt der Römerbrief an, mit Glaubensgehorsam, so hört er auf. Und hier auch nochmal, warum haben sie nicht geglaubt? Weil sie waren ungehorsam, nicht wahr? Also zum Schluss muss sich jeder Mensch entscheiden, redet Gott dort zu mir und befiehlt mir, Buße zu tun und lasse ich mir das befehlen oder sage ich, ich weiß es besser, ich will es anders.
Ich finde es aber auch wichtig für mich zu verstehen als Insider und für euch, ich kann alles richtig machen.
Genau.
Ich kann es vorleben, Christus wird irgendwie in mir sichtbar. Natürlich, ich bin nicht perfekt, aber ich kann mit Gottes Wort umgehen, ich kenne Gottes Wort, ich bringe es ein und trotzdem glaubt jemand nicht.
Ja.
Kann sein.
Ja. Das hat Gott auch erfahren mit seinem eigenen Volk. Also,
er
lässt uns diese Freiheit.
Perfekt.
Ja. Und er hat ihnen ein perfektes Wort gegeben, nicht wahr? Das Wort vom Sinai war heilig und vollkommen, sagt die Bibel. Nein, schlussendlich hat Gott die Verantwortung in jedem einzelnen Menschen gelegt. Genau.
Aber trotzdem sind wir aufgefordert, auch als Insider zu predigen, das Wort zu bringen. Und so, dass es verständlich ist auch für die Leute. Ne? Ich meine, wir bei Heukebach machen uns da viel Gedanken drüber, wie verstehen wir die Lebenswelt der Leute, in die wir hineinsprechen wollen, Gottes Wort hineinsprechen sollen und wo docken wir an am Evangelium, was die Bedürfnisse betrifft. Ne? Und die auch irgendwie in Klarheit das zu bringen, dass es auch passt, dass es auch verstanden werden kann. Nicht nur intellektuell, aber im Herzen, das muss Gott irgendwie machen. Ne? Ja. Das ist irgendwie klar. Aber in meiner Verantwortung liegt es aber auch als Verkündiger, das hört sich jetzt so riesig an, ich bin jetzt kein großer Prediger oder was, sondern da, wo ich Gottes Wort zitiere, wo ich das glaubhaft lebe, wo ich auf Christus hinweise, wo ich aufrufe, auch umzukehren und so weiter, dass das verständlich ist.
Ja, also ich mag das Wort Prediger in diesem Zusammenhang auch nicht, weil das immer so hochgestochen klingt.
Ja,
da denkt man an eine Kanzel, da denkt man an, jetzt erhebt er die Stimme.
Und
jetzt
er muss eine theologische Ausbildung gemacht haben, sonst darf er da gar nichts sagen.
Genau.
Und darum geht es ja gar nicht.
Genau. In Epheser 6 wird uns unsere Waffenrüstung, die Waffenrüstung eines jeden Christen vorgestellt, in diesem Bild Waffenrüstung. Und dann heißt es, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mhm. Das heißt also, wenn wir in der Konfrontation mit anderen sind, Schwert ist vielleicht jetzt auch ein, haben wir vielleicht auch negative Assoziationen, weil es so nach Verletzung klingt, das sollen wir nicht mit dem Wort Gottes machen, aber es ist eine Waffe. Es ist eine Waffe, um in dieser Welt Christus darzustellen. Da brauchen wir das Wort. Also, und jeder Christ braucht das und es geht kein, es gibt nichts anderes als.
Ja, vielleicht nicht eine Waffe, aber man könnte es auch mit also einem Messer, einem Skalpell, weil es unterscheidet.
Ja.
Ne?
Ja.
Zwischen dem, was Seele ist, was geil, was meine eigenen Wünsche sind, ne? Das macht es irgendwie offenbar. Also Gottes Wort ist wie ein Spiegel, der mir vorgehalten wird, wenn ich mich damit beschäftige und irgendwie deutlich macht, wer ist Gott und wer bin ich.
Ja. Und diese Wirkung, das muss es auch bei deinem Gegenüber entfalten. Mhm. Jetzt gibt es ja diesen Vers, den bekommen wir öfter mal zitiert bei unseren
Ich weiß schon, was du meinst.
Ja?
Meinst du den mit dem wirf das Boot auf die Fläche des Wassers?
Okay, Prediger, nein, aber so einen ähnlichen Vers, genau.
Okay, welchen meinst du?
Ja, ich meine Jesaja 55, Vers 11.
Ah, das Wort kehrt nicht leer zurück.
Genau, wird mein Wort sein, spricht dort Yahweh. Ja. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe.
Mhm.
Das wird manchmal in fast eine mystische Art und Weise gebraucht, dass man sagt, okay, ich brauche nur ein Wort Gottes sagen. Zum Beispiel, ich lese dir irgendwie, hier, jetzt mal einen Bibelvers und so. Und dann wird er sich bekehren. Weil in Jesaja 55, Vers 11 steht ja, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Aber das stimmt nicht. In Jesaja 55, Vers 11 ist gemeint das prophetische Wort, dass wenn Gott sagt, das und das geschieht, dann geschieht es auch.
Mhm.
Aber es ist nicht die Freiheit des Menschen gemeint, der sich entscheiden kann oder nicht entscheiden kann. Wenn Gott den Tieren, den Eseln befehlt, allen möglichen befehlt, dann müssen die machen, was Gott sagt. Aber Menschen hat er die Freiheit gelassen. Deswegen können wir nicht sagen, hier hast du ein Wort Gottes und dann sagen, der weiß es nicht, aber er wird sich jetzt bekehren, weil er hat ja das Wort Gottes gelesen, nicht wahr? Das ist mir wirklich ernst, weil manche sagen, okay, wir geben Wort Gottes weiter. Natürlich ist das gut, auch wirklich Gottes Worte weiterzugeben, zu zitieren. Aber wir dürfen nicht so eine magische Wirkung da hineinnehmen.
Aber Gottes Wort hat doch Kraft, oder
nicht? Natürlich, natürlich. Aber jeder Mensch hat die Freiheit, sich diesem auszusetzen oder nicht. Und Gehorsam mache ich etwas leichter, wenn ich das Wort vielleicht erkläre. Wenn ich vielleicht sage, hast du denn auch verstanden, was du liest, nicht wahr? Und dann helfe, gehorsam zu sein. Wir können unseren Kindern einfach Befehle um die Ohren hauen. Aber manchmal hilft es zu sagen, guck mal, Mama und Papa sagen das jetzt, weil.
Ja, hat der Philippus auch gemacht mit dem Kämmerer, ne?
Oder? Verstehst du, was du liest?
Ja, genau.
Nee, verstehe ich nicht. Ja gut, dann erkläre ich es dir.
Ja, genau.
Und dann wurde der bereit, gehorsam zu sein.
Ja, genau.
Ja.
Aber grundsätzlich hat er sich mit beschäftigen wollen, ne?
Ja.
Aber wenn das jetzt irgendwie Magic wäre, dann hätte er Philippus gar nicht gebraucht.
Genau.
Ja, ich dachte wieder, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in einem der Folgen. Das ist ja auf den Herzensboden an, das Seemannsgleichnis, ne? Wir kennen die Geschichte, kennt ihr auch. Gottes Wort hat Kraft, das ist in diesem kleinen Samen, ne? Da ist alles drin, aber es braucht Erde.
Ja.
Es braucht Erde und nicht nur irgendwie harten Weg und die Vögel kommen, picken es weg oder die Sonne geht auf, ne? Und es verdorrt.
Ja.
Es braucht tiefen Erden und dafür muss das Herz bereit sein.
Ja.
Das ist auch meine Verantwortung als Hörender, hier wirklich ein bereites Herz zu haben. Und dann wird Glaube sichtbar.
Ja.
Aber und das Wort selber hat Kraft.
Natürlich. Aber meine Verantwortung als Redender ist auch, eben es so darzustellen, dass mein Gegenüber es möglichst versteht. Also ich zitiere mal ganz gerne Esra, also im Buch Nehemia, aber es ist Esra, der es dort macht. Nehemia schildert es. Nehemia 8, Vers 8. Da begnügt sich der Prediger, in dem Falle tatsächlich, der Schriftgelehrte, nicht nur einfach das Wort Gottes zu lesen, sondern dann steht noch was dazu. Nehemia 8, Vers 8. Also einige, es ist nicht Esra alleine, sondern auch noch einige Abgesandte, Berufene, die dort, dann heißt es dort, und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte in der Übersetzung. Also sie haben Stück für Stück gelesen, und haben dann offenbar immer wieder, so wie wir es manchmal in Predigten machen, erklärt, das steht dort, das bedeutet das. Jetzt will ich damit nicht ein Plädoyer für Auslegungspredigt halten, sondern ich will einfach sagen, wir dürfen nicht magisch mit dem Wort Gottes umgehen und sagen, ich gebe dir jetzt einen Vers und jetzt sage ich nichts mehr, jetzt wird das eine Wirkung tun, sondern wir müssen sagen, welchen Abschnitt wähle ich, wo ist der Sinnabschnitt und wie kann ich es ihm auch erklären, dass mein Insider-Freund, mein Outsider noch, dass er auch versteht, was dort steht. Mhm. Also wir haben viele Stellen, die in diese Richtung gehen. Du hast den Kämmerer zitiert, mhm. Apostelgeschichte 17 vielleicht, oder hast du was anderes?
Nee, ja, ich hab, mach mal ruhig weiter. Okay. Ich guck gerade noch was anderes, weil mir noch ein Gedanke kam. Aber ich bin mit einem Ohr bei dir,
Jochen. Okay. Hoffentlich hören die anderen besser zu. Apostelgeschichte 17 wollte ich vorlesen. Okay. Also Paulus ist dort.
Zu dir. Apostelgeschichte 17, ja.
In Thessalonich, und dann heißt es, dass er den Juden gegenüber, die ja das Gesetz durchaus kannten, folgendermaßen vorgeht. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus, Vers 2, zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Also das Wort Gottes, die Schriften, das Alte Testament war Grundlage seines Redens, indem er eröffnete und darlegte, man könnte auch sagen erklärte, ausführte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Mhm. Also er hat quasi die Schrift aufgeschlagen und hat zu den Leuten dort in der Synagoge gesagt, ich erkläre euch jetzt mal, dass das alles auf Jesus bezogen ist und wie das sich erfüllt hat in seiner Kreuzigung, in seinem Grablegung, in seiner Auferstehung und so weiter. Also er hat ihnen tatsächlich die Bibel erklärt, nicht nur vorgelesen und gesagt, habt ihr das jetzt verstanden, sondern er ist noch nachgegangen, hat dargelegt, eröffnet und dargelegt, das heißt erklärt. Mhm. Ja. Und dieses Verständnis, auf dieses spielt die Schrift auch ab.
So, jetzt haben wir gesagt, es ist unumgänglich. Gottes Wort muss irgendwie, also unser Freund, der Mensch, mit dem wir in einer Beziehung sind und den wir für Christus gewinnen, muss irgendwie in Berührung kommen mit der Bibel. Es muss das Ziel sein, dass wir in das Bibellesen kommen. Jetzt, wie mache ich das? Also natürlich ist es ganz wichtig, dass ich selber vertraut bin mit Gottes Wort. Dass ich, da haben wir gleich noch eine schöne Challenge für euch zum Ende, also bleibt unbedingt dran, dass ich vertraut bin selber mit Gottes Wort und dass es mir irgendwie geläufig ist. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute so in den evangelischen Beziehungen, die ich habe, dass sie gesagt haben, ja, du kommst immer mit der Bibel. Mhm. Ja. Mhm. Ja, oder da fällt dir doch bestimmt auch wieder ein Bibelvers zu ein. Das ist irgendwie cool. Ich fand das gar nicht jetzt negativ, sondern, okay, die Person merkt irgendwie, dass mir die Bibel wichtig ist. Das ist Gottes Wort, das ist mein Fundament, das ist das, wo ich meinen Glauben dran ausrichte und wo ich weiß, was ich glaube. Das ist begründet Glaube auch und nicht irgendwas. Weil da hat sich Gott ja offenbart in seinem Wort. Okay, also ich muss selber vertraut sein mit Gottes Wort und ich sollte das immer wieder, wenn es passt, einbringen. Ach ja, in der wie erlebst du das?
Ja, dieses Einbringen kann man unterschiedlich verstehen. Also ich erlebe manche Mitchristen, wo ich denke, das ist vielleicht doch auch eher ein bisschen abstoßend.
Zu viel.
Also wenn du immer einen Bibelspruch auf den Lippen hast und immer so fromm daherkommst und so. Wir machen das manchmal hier bei Heukelbach, wo wir Unterchristen sind, um uns ein bisschen zu foppen oder so. Aber das ist irgendwie abstoßend. Aber wenn ich an deinem Umgang mit der Bibel merke, die ist alltagstauglich.
Ja.
Also das finde ich gut. Wenn du sagst, du Finanzen, das ist echt schwierig. Finanzen so im Griff zu bekommen, so die richtigen Prioritäten zu haben. Ich habe da echt ein Buch. Da habe ich das so gelernt. Also da gibt es wirklich Abschnitte über Finanzplanung. Die warnen mich vor Krediten, die warnen mich davor, selber zum Gläubiger zu werden und so weiter. Die sagen mir, sei bescheiden, aber du darfst dir auch was gönnen und so weiter. Also
strebt nicht nach Reichtum.
Genau, warnt mich davor, dass das echt schwierig ist, wenn man so Gewinnstreben.
Ja, genau.
Also da bin ich ganz dankbar. Hä, was ist das denn für ein Buch? Ja, wirklich so. Glaubst du es nicht, aber man kann das in der Bibel nachlesen. Ja? Also da gibt es ein Sprüchebuch oder so, wo so Lebensweisheiten drin sind. Also Tipps, die sind echt gut.
Ja.
Und so weiter, dass die Leute merken, ja, das ist jetzt nicht nur ein frommer Spruch, du hast da so einen Luthertext auswendig gelernt und jetzt leierst du den immer wieder runter so und der Herr ist mein Hirte und so, das kennt ihr dann auch noch, aber du musst das dann schon deutlich machen. Was das war. Aber auch mit dem Spruch kann man natürlich viel machen. Man kann sagen, was, vor Gott bin ich wie so ein kleines Schäfchen, aber ich fühle mich wohl dabei, weil er ist ein guter Hirte und so weiter.
Ja,
genau. Also alltagstauglich machen, das Schlimmste wäre, wenn die Leute an meinem Leben sehen, Bibel ist Theorie, das steht bei mir sonntags ganz hoch und das schlage ich dann auf. Und im Alltag hat das natürlich nichts mehr mit zu tun, weil die Alltagsprobleme sind ganz anders. Die Leute müssen an meinem Leben merken, boah, wenn er Probleme hat, dann schlägt er in der Bibel nach.
Und dabei ist eben die Bibel, Gottes Wort, das Schwert, ja. habe ich eben drauf angesprochen, nicht etwas, wo ich den anderen mit verprügeln soll, was ich weise einsetzen soll, so dass es passt und dass ein richtiges Wort zur rechten Zeit ist und wo der andere auch irgendwie merkt, okay, ich lebe mit diesem Wort und das ist mir wichtig, was Gott darüber sagt für meine und auch mal einfach einen Tipp geben kann oder so.
Ja, ja. Ja. Wie machst du das im, ja, bei Heukelbach liegen überall Bibeln rum, wie machst du das im normalen Alltag, im Berufsalltag oder so? Ich rate wirklich, hab in deiner Schreibtischschublade, wenn du einen Schreibtisch hast und sonst in deiner Werkbank oder so, hab in der Schublade irgendeine alte Bibelausgabe, vielleicht nicht deine beste jetzt, weil du die auch mit schmierigen Händen anpackst, aber wo du sagen kannst im Gespräch, du sprichst mir da gerade und redest da gerade über Probleme, die du mit deiner Frau hast, ich muss mal mein Buch holen. Und dass du das dann wirklich auch rausholt, aufschlägst, dass die Leute merken, boah, echt jetzt? Also ich habe das gemacht in Vorstellungsgesprächen. Ich musste Leute eine Absage geben, konnte sie nicht nehmen, weil wir zu viele hatten und so weiter.
Wissen Sie, du redest aber jetzt nicht von Heukelbach.
Nein, genau. Nein, in meiner Zeit in einem säkularen Betrieb. Ich habe gesagt, aber irgendwie möchte ich Ihnen noch was Gutes mitgeben. Ich habe da so ein Buch, da stehen gute, schöne Verse drin. Kann ich Ihnen mal einen vorlesen? Ja? Die Leute haben geguckt, ja, das gibt's doch nicht. Am Montag schlägt er die Bibel auf, ja, und macht ihn die ganz praktische Situation.
Sehr schön, ja. Und ich weiß, was ich auch gut finde, was ich auch gerne mache, ist, schau mal, lies doch mal vor.
Ja? Okay.
Lies doch mal, was hier steht. Zum Beispiel hier, jetzt ganz ernst, 2. Korinther 4, Vers 2, ne?
Okay.
Ich hatte noch diesen Gedanken, weil Gottes Wort muss irgendwie auf das Gewissen abzielen.
Ja.
Dafür ist es gegeben, ne?
Ja. Sondern steht hier, wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschten wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns selbst, dem Gewissen der Menschen vor Gott. Denn unser Evangelium, nee, das wolltest du
nur
nicht,
der Vers. Nur Vers 2. Ja. Ja. Und dann kann man jetzt darüber, hast du wahrscheinlich...
Nee, so schnell habe ich das nicht verstanden. Irgendwas war mit Gewissen und nicht hinterlistig sein und so, genau.
Ja, ja, genau.
Jetzt erklärst du mir das.
So, das Evangelium zielt auf das Gewissen. Also jetzt würde ich jetzt so ein Gespräch nicht mit einem noch Nichtgläubigen sprechen. Aber ich meine nur, das ist eine schöne Sache, wenn du einfach sagst, schau selber, hier steht das. Ja, ne?
Genau, stimmt.
Und dann lese ich es und dann kann ich drüber sprechen oder fragen, was denkst du darüber, welchen Bezug hat das zu deinem Leben? Also ich kann dir sagen, ich habe das so und so erlebt oder ich verstehe das so und so. Könnte das sein, dass das stimmt? So, also du nimmst den anderen mehr mit hinein, ganz aktiv, darum geht's.
Ja. Vielleicht auch für solche Gespräche sind einfachere Bibelübersetzungen leichter. Also ich hätte das jetzt leichter lesen können als Ungläubiger, wenn da vielleicht mit meinen Worten nicht Arglist gestanden hätte, sondern was weiß ich, Hinterhältigkeit oder irgendwie sowas, durchaus etwas, wo ich sage, okay, das ist ein Wortschatz, den ich auch habe.
Ja. Ja. Aber ich meine nur, unser Dienst erreicht das Gewissen, total, wenn wir ein reines Gewissen haben.
Absolut.
Ja. Und wenn wir nicht mit Arglist vorgehen, sondern wenn wir ganz offen und ehrlich sagen, das ist das, was ich erkannt habe, was die Bibel dazu sagt, so, jetzt kannst du mit der Information vielleicht was anfangen, vielleicht auch nicht, das bleibt bei dir überlassen. Ne?
Ja.
Und wenn wir auch Gottes Wort nicht verfälschen, das finde ich nämlich auch oft, manchmal hat man vielleicht so gemeint, der muss jetzt das und dann versuchen wir das irgendwie so reinzubiegen oder so, ist nicht gut. Also,
nein. Ne? Und man kann das wirklich, liest du, so wie du gerade gesagt hast, liest du doch mal, wie verstehst du das?
Mhm.
Und ich glaube schon, dass die Botschaft der Bibel klar genug ist, wenn wir einen richtigen Vers haben, dass man sagen kann, okay, der versteht schon, was da auch steht.
Ja,
was kann man noch tun, um auf die Bibel hinzuweisen, so um auch jetzt weiter ins Gespräch zu kommen?
Mhm.
Mittagspause? Mal einfach die Mittagspause. Ich brauche nur 20 Minuten zu lesen. Ich bin schnell erstmal. Mhm. Ich habe noch 10 Minuten, wo ich die Bibel aufschlagen kann.
Zum Beispiel.
In welchem Buch liest du denn da? Echt? In der Bibel liest du? Ist ja interessant, ja. Und das macht Spaß. Ja, guck mal, ich habe gerade das gelesen.
Klassiker der Weltliteratur.
Guck mal, was sagst du dazu? Ja, genau, ja. Und so weiter. Und schon bis zum Gespräch. Im Zug, im öffentlichen Personennahverkehr oder so.
Mhm.
Vielleicht nicht mit der App, weil da sieht man nicht, was du da gerade hast oder so. Mhm. Sondern da vielleicht wirklich ein Buch. Oh, echt.
Mit Goldschnitt. Du hast da so eine ganz edle Variante.
Ja, gut.
Mit Griffregister.
Ja. Okay, aber die Leute merken, das ist eine Bibel oder das muss irgendwie ein ganz besonderes Buch sein, weil... Ein Kitschroman, den packt man nicht in so einen Lederumschlag und mit Gold und so weiter. Nee. Das ist mir auch wichtig, das Buch. Da steht Gutes drin, ja. Also, die Leute neugierig machen aufs Bibellesen.
Mhm. Also selber vertrauten Umgang haben mit dem Wort Gottes, das nicht zu verbergen, es einbringen, wenn es passt, einzubringen, auch praktisch zu zitieren, jemanden das auch zeigen, lesen lassen, darüber sprechen, verständlich machen, nicht einfach im Regen stehen lassen, sondern es erläutern auch, was damit gemeint ist, vielleicht auch ein bisschen den Kontext oder so. Und dass mein Gegenüber merkt, ach, Gottes Wort, das ist ja interessant, das passt ja sogar in mein Leben rein und das hat irgendwie eine Relevanz. Selbst heute noch, wo das schon 1000 Jahre alt ist.
Ja, ja. Ja,
okay.
Noch eins vielleicht. Die Geschichten der Bibel benutzen. Mhm. Mir fällt dazu eine Geschichte ein. Die erzählt die Bibel, ja, von jemandem, der hochmütig war, von jemandem, der sich getäuscht hat oder irgendwie so. Es gibt ja so viele Geschichten in der Bibel, die die Leute gar nicht kennen, die wussten gar nicht, dass sowas in der Bibel steht. Ja. Und dann erzählst du, ja, da war mal einer, der hat die Götter herausgefordert, hat gesagt, ich kenne den wahren Gott und ihr dürft jetzt alle euren Gott anbeten. Ja. Mhm. Wer kennt denn schon die Geschichte von Elia? Aber es ist doch eine tolle Geschichte.
Mega.
Ne, um die nicht Kindern zu erzählen, die die Bibel schon kennen, sondern meinem Ungläubigen, der sagt, hey, so was steht in der Bibel? Und Gott sagt da wirklich, macht so Scherz und sagt, dass Elia da sagt, hey, euer Gott schläft, ihr müsst ihn wachen, lauter und so weiter. Ja, guck mal, so lebendig ist die Bibel. Ja. Und du hast eine Botschaft, gar keine Frage, bei der Geschichte ist doch eine Botschaft dabei. Abraham und alles.
Ja, aber Jochen, wir müssen uns nichts vormachen. Wir rennen da nicht offene Türen ein meistens, sondern es gibt auch Widerstand. Geh mir weg mit diesem Buch, ist doch eh alles abgeschrieben. Was, du glaubst sowas noch? Pff, lass die Kirche, wo sie ist. Verstehe ich nicht. Also, wie geht man mit Einwänden um?
Ja, das stimmt. Ja, es ist nicht, also wir werden es nicht schaffen mit intellektuellen Argumenten zu überzeugen, dass jemand sagt, ja, du hast mich jetzt überzeugt, jetzt ist es so. Aber ich glaube, unsere Zuschauer auch sollten einigermaßen fit sein, so ein paar Argumente zu entkräften. Es gibt so ein paar Argumente, die total üblich sind und die einfach dumm ist, wenn wir darauf nicht antworten können oder nicht wenigstens einen Gedanken weitergeben können. Hast du schon mal daran gedacht? Ich sag mal so, die eine ist ja ganz häufig, die Bibel, die schreibt so vor, wie Gott ist. Also ich bastel mir das so selber. Mehr oder weniger deutlich gesagt, also ich glaube, so ein bisschen hat Buddha recht, so ein bisschen auch der Papst und dann mischt man sich so seine eigene Textur zusammen. Und dass wir, ein Punkt ist bei mir immer, überleg doch mal, ob es logisch ist, wenn es einen Gott gibt. Klar, dem Atheisten gegenüber kann ich nicht so argumentieren, aber die meisten Leute sind keine Atheisten. Vielleicht sogar die allerwenigsten. Nur
du meinst so richtig überzeugt.
Genau, die sagen, es gibt keinen Gott. Aber wenn du die Möglichkeit zulässt, dass es einen Gott gibt, was meinst du? Würde dieser Gott uns im Ungewissen lassen und so trumpthapsen lassen? Vielleicht hat Buddha ein bisschen recht, vielleicht dieses und vielleicht jenes. Oder wenn er Gott ist, könnte er uns sagen, wie er ist.
Natürlich.
Ich habe ein paar Argumente für dich, zum Beispiel die Schöpfung, zum Beispiel das Gewissen. Ihr kennt alle die Bibelstellen, zum Beispiel die Geschichte Israels. Aber die größte Offenbarung ist doch wohl, auch heutzutage noch, wenn ich was schriftlich nachlesen kann, wenn ich hier eine Information habe. So, und jetzt sagt mir ein Buch, das so oft sagt, dass es das Wort Gottes sei, dass Gott hier reden würde, wie die Bibel. Ja, dann kommen Sie vielleicht noch mit dem Koran. Gerade Muslimen gegenüber muss man da ein paar Argumente Bibel oder Koran haben vielleicht. Aber die meisten Menschen, denen hast du zumindest was zum Nachdenken gegeben. Ja, tatsächlich, wenn es Gott gibt, wird er sich offenbart haben und nicht in irgendeinem Nachtraum irgendeinem Menschen 1743 und bis dahin hat es kein Wort Gottes gegeben, bis dahin tappten die Leute im Dunkeln und ganz andere Leute sagen ganz andere Sachen. Es muss ein allgemein anerkanntes Buch wie die Bibel geben, wo alle sagen, zumindest haben viele, viele Jahrhunderte ganz viele Millionen Menschen daran geglaubt, oder?
Ja.
Ja. Soll ich ein paar weitere Argumente nennen oder wird das zu lang jetzt?
Nee, kannst du noch. Bring noch eins.
Okay, also ich habe hier eine Karte mir gemacht, können wir auch gerne so Stichworte sagen und natürlich muss jeder seinen Weg finden. Aber dass ich sage, wie ist die Bibel entstanden? Hast du das mal überlegt? Okay, da gibt es einen Koran, da hat jemand angeblich geträumt und hat dann eine Offenbarung von Gott bekommen. Wie überzeugend ist das? Oder Buch Mormon oder so, wie überzeugend ist das gegen 40 verschiedene Autoren? Über 1600 Jahre haben von Gott eine Offenbarung bekommen, zum Teil vor Publikum. Also Mose hat die Gesetzestafeln vor Publikum bekommen, vor einem 2 Millionen Volk. Die wussten, dass der ohne Steintafel hochgegangen ist und mit beschriebenen Steintafeln wieder runtergekommen ist. Die zweifelten nicht daran, dass das Wort Gottes ist. Hast du mal an diese Entstehung gedacht? Mhm. Glaubst du, würdest du ein Buch kennen, das ähnliche Entstehungsgeschichte hat? Und vielleicht auch dieses Argument gegen die Entstehung. Inzwischen hat sich in vielen Köpfen festgesetzt, dass die Bibel in ihrer Zusammenstellung irgendwann mal von irgendwelchen Menschen, am meisten wird die katholische Kirche verdächtigt, das gemacht zu haben, Hat sie nicht. Nein, dass wir ganz deutlich sagen, die Bibel, es gibt keine Synode zu nennen, wo die Bibel entstanden ist. Dann wird manchmal Nicäa angeführt. Ja, die Synode von Nicäa, wirklich, hört man häufig, die hat die Bibel so festgelegt. Und da haben die bestimmt ein paar Bücher weggelassen, ein paar Sätze, die ihnen nicht gefielen. Und so haben sie sozusagen ihr eigenes Gotteswort gemacht. Stimmt nicht. Hast du dich mal mit Nicäa beschäftigt? Da ist das nicäische Glaubensbekenntnis entstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mhm. Da haben sie sich auf die Bibel berufen, nicht die Bibel gemacht, sondern gesagt, da steht's ja drin. Also es gibt keine Synode. Ja, wie ist denn die Bibel dann entstanden? Ja, das frag dich mal. Steckt da Gott hinter, ja? Mhm. Wusstest du, dass 200 vor Christus das Alte Testament abgeschlossen war, dass säkulare Autoren sagen, die Bibel ist genau das. Und sie nennen genau das, was wir heute auch noch immer die Bibel nennen würden. Hat keine jüdische Synagoge irgendwie beschlossen oder Synode oder Konzil oder irgendwie. Die Bibel ist auf wundersame Weise entstanden und auch in der Entstehung anerkannt worden. Obwohl sie sagt, wer ein Wort dazufügt, der sei verflucht, flucht. Und obwohl sie sagt, wer einem Prophet was vorhersagt, soll er getötet werden. So entsteht die Bibel ohne Widerspruch. Und jeder versteht, okay, das ist jetzt ein Wort Gottes. Das kannst du mir nicht erklären. Mhm. Es sei denn, du sagst, es ist wirklich Wort Gottes, ja. Also solche Argumente von der Überlieferung könnte man noch sagen, vom Inhalt natürlich, von der Verbreitung und so weiter, dass man den Leuten was zum Nachdenken gibt und sagt, guck mal, was du da im YouTube-Kanal von XY hörst, dass der Koran eigentlich die eigentliche Wort Gottes war, das sagt der Koran selber nicht. Er ist 600 Jahre nach dem letzten Bibelwort entstanden, ja. Also, Junge, du bist falsch informiert. Ja, das sind manchmal Dinge, die abhalten, die Menschen wirklich die Bibel ernst zu nehmen. Also da sollten wir vielleicht auch ein paar Argumente haben, vielleicht ein paar Dinge aufschreiben, wo wir sagen, das kann ich mal, nicht nur, wir können wie gesagt nicht intellektuell überzeugen, aber solche Hürden kann man auch nehmen.
Aber vielleicht machen wir da wirklich mal, weil es gibt ja noch viel mehr Einwände, nicht nur in Bezug auf die Bibel, auch andere, vielleicht machen wir da auch mal eine extra Folge drüber. Wir gehen mal mit Einwänden behandeln. Ja, du kannst diese Einwände, die ja sehr verschieden sind, letztendlich kategorisieren und in einige wenige zusammenfassen, die mal auf das Gleiche rausläufen. Und da ist ganz gut, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, wie man darauf auch antworten kann. Genau. Nicht um irgendwie eine Debatte zu gewinnen, sondern um einfach auch hier wieder aufzuzeigen, ja klar, es braucht Glauben.
Ja.
Es braucht Glauben.
Ja.
Ja. Nimm mal die Bibel, setz dich damit auseinander, dann wirst du merken, dass Gottes Wort Kraft hat, wenn du wirklich ehrlich und offen bist.
Ja.
Gut, die Frage ist, um Gottes Wort zitieren zu können, denn das Ziel, das haben wir eigentlich festgestellt, wir müssen irgendwie mit unseren Leuten ins Bibellesen kommen. Also Gottes Wort von uns ausgehend insoweit, dass wir damit vertraut sind, ins Gespräch bringen und sie dazu bringen, dass sie Interesse gewinnen an Gottes Wort und selber auch ins Lesen kommen. Wir werden nächste Mal, die Info an euch, in der nächsten Folge uns darüber Gedanken machen, wie startet man denn so ein Bibelgespräch, im Persönlichen, in der Gruppe und so weiter, da werden wir drüber reden. Aber für jetzt, wie kannst du selber auch vertrauter werden mit Gottes Wort? Also mir hat das sehr geholfen und das ist auch die Challenge, wirklich Bibelverse auswendig zu lernen. Ich habe hier so einen kleinen, so eine kleine Lernverskartei und ein kleine Tipps und Tricks mal zusammengestellt, wie man Bibelverse auswendig lernt. Und diese Bibelverse sind, glaube ich, 22 Stück. Die sind ganz passend, auch bezüglich des Evangeliums, wo man einzelne Evangeliumsaspekte erklären kann, wie zum Beispiel die Liebe Gottes oder das Umkehr, Umdenken, biblische Wort ist Buße, notwendig ist und dass man gerettet wird durch Glauben, dass es eine Gnade ist und nicht auf eigene Werke drauf ankommt und so weiter. 22 Bibelverse, wir geben euch die mit. In den Shownotes findet ihr diese PDF, könnt ihr euch ausschneiden und als Lernkarte quasi nochmal in die Schule gehen und die auswendig lernen. Das wäre jetzt die Challenge. Also für nächstes Mal Bibelverse auswendig lernen, natürlich auch darüber hinaus, weil du wirst nicht schaffen, in 2 Wochen 22 Bibelverse auswendig zu lernen. Das glaube ich nicht. Aber gut, und da haben wir auch ein paar Fragen dabei gepackt. 5 Fragen sind dabei, die einem auch helfen können im evangelistischen Gespräch. Ja, zum Beispiel, darf ich dir erzählen, was mein Leben völlig verändert hat? Sowas, ne? Mhm. Oder wie viele gute Werke muss man getan haben, um gut genug für Gott zu sein, der ja perfekt ist. Ja. Okay, also wir tun euch das dabei und da könnt ihr Bibelfans auswendig lernen.
Ansonsten gibt es noch eine App, Remember Me, nicht wahr?
Genau.
Dass du da nicht
drauf anspielst. Dass du jetzt mit App kommst.
Vertauschte Rollen hier. Aber tatsächlich, ja, vielleicht hilft euch das auch. Man kann sich das auf Karteikarten ausdrucken, man kann aber auch eine App benutzen, die einen immer wieder daran erinnert, ach, den Vers kannst du noch nicht so gut, dann
ja,
wird er dir.
Kann man auch mit Push-Benachrichtigung, wo ich sage, ich habe das mal gemacht und ich habe irgendwie gelernt, diese Push-Benachrichtigung zu übersehen.
Ja.
Deswegen habe ich mir dieses Ding ausgedruckt und habe mir das in meine Bibel gemacht und lerne immer wieder mit Lernkarten. Ja, genau. Das ist doch besser, ja.
Ja.
Gut, wir kommen zum Ende, ihr Lieben. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt uns gerne podcast@heukebach.org. Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung oder einfach, wenn du die Glocke hier bei YouTube drückst, dann verpasst du auch keine neuen Inhalte mehr. Oder du kannst auch unseren Blog abonnieren. Alle 2 Wochen kommt im Wechsel mit dem neuen Podcast auch ein Blogtext, wo wir das Thema nochmal vertiefen. Ja, würde uns freuen, von euch zu hören. Wir sagen vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.